Ja, ich möchte euch begrüßen nochmal, alle, die jetzt heute hier sind zum Gottesdienst und auch alle, die jetzt zuschaut über das Internet, über YouTube. Und ich habe euch heute etwas mitgebracht. Ich zeig's mal. Ich denke, das kann man gut erkennen. Das ist mein Fahrradhelm. Ja, was hat dieser Fahrradhelm auf sich? Ja, heute ist der letzte Teil. Heute ist der dritte Teil von der Themenreihe bzw. unseres Thementags, die Waffenrüstung Gottes. Und wenn ihr den Fahrradhelm seht, könnt ihr wahrscheinlich schon erahnen, welchen Punkt oder welchen Teil der Waffenrüstung ich jetzt heute vorstellen werde. Es ist der Helm des Heils. Und ja, bevor ich auf diesen Helm des Heils eingehe, möchte ich einfach mal mit euch diesen Helm betrachten. Und dieser Helm hat eine Aufgabe. Und zwar, die Aufgabe dieses Helms ist ja meinen Kopf zu schützen. Und also er schützt jetzt nicht meine Gedanken, sondern er schützt den Kopf alleine. Ja, er soll den Kopf schützen, wenn ich vom Fahrrad falle oder irgendwie auf eine unglückliche Weise mit meinem Kopf auf Richtung Boden falle, ist es diese Aufgabe des Helms, sollte zumindest zu schützen, dass hier oben, dass ich da gut durchkomme. Und ich möchte mit euch mal diesen Helm betrachten. Es gibt ja verschiedene Fahrradhelme und ja, was hält hier so auf? Also man kann ihn festmachen. Ja, also ich setze ihn jetzt nicht auf, aber ihr wisst, was ich meine. Und man kann ihn festdrehen, das heißt, so ein Helm muss gut sitzen. Das ist wichtig. Das heißt, wenn er herumwackelt, das wird mir nichts bringen. Das heißt, wenn ich den Helm irgendwie hier oben hier sitzen hätte und meine Stirn wäre frei und ich würde fallen, das wäre ein Problem. Dann hätte dieser Helm seine Aufgabe verfehlt. Ja, er hat innen drin, das könnt ihr jetzt nicht so sehen, so Schaumstoffabschnitte, damit das angenehmer ist. Und was man ganz klar sehen kann, er hat große Löcher für die Belüftung, sage ich mal, Streifen für die Dunkelheit, wahrscheinlich wenn die Autos, die Scheinwerfer oder Licht dran strahlt, dass es nicht, dass die Person, das Auto mich in der Dunkelheit sehen kann. Ja, es ist auch ein bestimmtes Material, es ist leicht und den Hersteller, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, kann man sehen und ja, es hat einen gewissen, ich denke mal, das ist ein Sonnenschutz. Ja. Dieser Helm hat also quasi eine Aufgabe und diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, zeichnen jetzt diesen Helm aus. Ja, jetzt ist der Helm natürlich sichtbar. Er ist materiell, das ist jetzt kein Kriegshelm, der wird anders aussehen. Ich habe ihn einfach mitgenommen, ich habe ihn damals gekauft, bevor ich in die Wehr gefahren bin. Ich bin jetzt eigentlich kein Typ groß gewesen, der früher Fahrradhelme getragen hat, ganz, ganz früher in der Schule, aber da sah der Helm anders aus. Das war so, ja, wie so ein Textmarker, dieses Gelb, so ein bisschen. Und das war nicht so cool. Damals ging es ja um cool, nicht cool, heute wahrscheinlich auch. Aber der geht ja mittlerweile. Und aber wir Kinder Gottes brauchen einen ganz anderen Helm. Das Problem ist ja, hat Andreas letzte Woche gesagt, ich zitiere, wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg. Und dieser eigentliche Kampf, der in der Welt ist, der ist ja nicht mit Menschen, sondern der wirkliche reale Kampf, das ist ein unsichtbarer. Und wir stecken mittendrin. Und ich möchte nochmal, auch wenn wir schon öfters jetzt gehört haben, die letzten zwei Wochen, aus dem Epheserbrief vorlesen, Kapitel 6, Verse 10 bis 17. Wer eine Bibel dabei hat, kann aufschlagen, sonst kann er einfach zuhören. Schlagen auf, Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 10 bis 17. Ich lese aus der Schlachterübersetzung vor. Meine Überschrift ist hier, Der geistliche Kampf und die Waffenrüstung des Christen. Ich lese vor. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und jetzt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So, jetzt kommen die ersten vier Waffengegenstände, sage ich mal, oder Rüstung. Ich lese aber komplett vor, dass wir den Zusammenhang haben. Jetzt geht's los. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und jetzt kommt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Also das Wort Gottes. Ja, also wir haben Kämpfe gegen geistliche Mächte der Bosheit. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe im Internet. Ich habe mir manche Sachen angeguckt, angelesen. Aber der Gedanke, den ich weitergeben will, der steht eigentlich schon im Text drin. Aber vielleicht überliest man das manchmal, wenn man jetzt diesen Text liest. Also es geht um die listigen Kunstgriffe des Teufels, wo wir standhalten müssen. Die Schlachterübersetzung übersetzt hier mit listige Kunstgriffe. Und die Elberfelder Studienbibel, da steht Listen des Teufels. Und ja, es gibt ein christliches Buch, das heißt Überrascht von Furcht. Und das habe ich mir nicht ganz durchgelesen, aber da geht ja auch der Autor ein auf ja, die Wortbedeutung und mich ja gerade auch. Also was heißt es genau? Und ich möchte auch einmal sagen, was das Wort List heißt. Ich habe nachgeguckt. Und zwar kommt es vom griechischen Wort Methodeia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das hört sich schon, wenn man Methodeia hört, der ich nicht viel Ahnung habe, eigentlich gar nicht. Ich musste mal so ein paar Wörter auswendig lernen, aber griechische Grammatik oder so, da, oder das Griechische, da bin ich nicht mächtig. Das weiß ich nicht. Man hört auf jeden Fall den Namen Methode heraus. Also die List, also Methode. Und ich zitiere mal was aus der Elberfelder Studienbibel. Platz finden. Da steht, Methodeia ist im NT, also im Neuen Testament, immer negativ mit dem Bösen verbunden und bezeichnet das gekonnte, ausgeklügelte Vorgehen böser Menschen. Epheser 4, Vers 14 wird ja gesagt, listig ersonnen oder gar des Teufels selbst. Epheser 6, Vers 11 mit Listen. Die Methode, mit der die Gläubigen betrogen und vom Glauben weggebracht werden sollen. Also betrogen und weggebracht, das bedeutet quasi hier diese List. Ich habe auch nochmal woanders nachgeguckt, heute gerade unter anderes Wort für war das, glaube ich. Bei listig, da habe ich mir aufgeschrieben clever, heimtückisch oder gerissen. Ja, ich weiß nicht, wann bei dir mal oder wann ihr euch erinnern könnt, wann euch jemand vielleicht mal listig hinters Licht geführt hat. Das gibt ja, ich glaube, das ist eine Redewendung, oder? Oder wo ihr listig, sag mal, betrogen wurdet. Also diese List, die hat dieser Feind. Und dafür brauchen wir diese ganze Rüstung. Ja, und wenn wir diese ganze Rüstung brauchen, um diese Methodeia, um da standhalten zu können, dann muss ja diese List des Feindes, die muss ziemlich groß sein. Also mit, es muss ja unwahrscheinlich einen Plan hinter stecken, eine Methode, wie er die Christen, sage ich mal, ausnocken möchte. Es reicht also nicht zu sagen, okay, jetzt nehme ich mal den Helm, der gefällt mir, und dann noch ein Schild des Glaubens, vielleicht noch die Stiefel und dann reicht mir das. Und dann soll es gut sein. Nein, der Feind ist also so listig, dass wir die ganze Waffenrüstung brauchen. Und die Frage an dich und an mich, die hat Micha, glaube ich, auch schon gestellt, ja, trägst du ja die ganze Rüstung oder welche hast du vielleicht gerade nicht an oder bewusst nicht an, unbewusst oder unbewusst? Wir haben ja schon vier Teile gehört. Ja, wo bist du vielleicht am meisten betroffen oder wo kann der Feind dich am meisten, sage ich mal, attackieren? Und wo stehst du, ja, fest und weißt, ja, diese Rüstung sitzt? Wenn ich an den Helm des Heils denke, dann ist mein Gedanke fast immer automatisch Heilsgewissheit. Oder man kann sagen, ja, das ist gewiss, also die Gewissheit meines Heils, dass ich gerettet bin. Weil diese Gedanken, die kenne ich. In der Elberfelder Studienbibel steht das griechische Wort für Heil Soterus. Also ich gehe nochmal auf die Wortbedeutung ein. Oder Soterion gebraucht. Und es geht quasi im Sinne von Rettung, Heil. Rettung, Heil. Und dazu steht weiter, mit dem Helm des Heils an der letztgenannten Stelle, also hier im Epheserbrief, ist wahrscheinlich die Gewissheit der Errettung in Jesus Christus und die Hoffnung auf die endgültige Errettung gemeint. Und da stimme ich auf jeden Fall zu. Jetzt kommt noch eine Ergänzung, und zwar von Wirspe. Der schreibt Folgendes: Satan will die Gedanken angreifen. Auf diese Weise besiegte er auch Eva. Ja, wissen wir. Hier steht noch eine Bibelstellen 1. Mose 3, 2. Korinther 11, 1-3. Ja. Er sagt weiter: Der Helm bezieht sich auf die Gedanken, die von Gott regiert werden. Und weiter, später: Wenn Gott die Gedanken regiert, dann kann Satan den Gläubigen nicht in die Irre führen. Also wir sehen, er gibt noch einen weiteren Punkt. Ich sehe es als Rettung, als Heil, als meine Gewissheit. Er gibt noch den Gedanken auch, die Gedanken, die wir haben, werden angegriffen und die sollen von Gott regiert werden. Das heißt, der Helm des Heils ist ja das Wort Gottes. Und wenn ich sein Wort lese und meinen Gedanken festhalte, dann regieren diese ja, weil Gottes Wort ist ja auch lebendig und sein Wort ist dann in unseren Gedanken. Ich möchte nochmal auf das Heil zurückkommen, beziehungsweise Heilsgewissheit, das ist auch ein Thema der Seelsorge und nicht gerade ein kleines Thema. Und ohne diese Gewissheit, oder wenn man zweifelt, diese Unsicherheit, dann ist man, wenn man in diesen Krieg zieht, nicht ganz einsatzfähig. Dann, das sind ständig Gedanken, die man mit sich herumträgt. Und der Feind weiß es, er beobachtet uns. Das ist die geistliche Welt. Und wenn sich Gedanken einschleichen, bin ich wirklich echt, bin ich wirklich gerettet, ja, dann können diese Gedanken uns in diesem Krieg, wo wir uns befinden, können uns, ja, ich sag mal, lähmen, können es verunsichern. Wir haben dann, ja, ein Problem. Und diese Freude oder dieses Freude bei der Errettung und den anderen das Evangelium weiterzugeben, ich denke, dass wir das ausstrahlen, wenn alles in Ordnung ist oder nicht, oder dass manche es auch sehen können, sagen, kaufe ich dir das jetzt ab, ja oder nein? Also diese Verunsicherung können halt ein Problem sein, wenn wir im Dienst sind. Ja, was hier geschützt werden soll, nicht mit dem Helm, sondern mit dem Wort Gottes, sind unsere Gedanken. mit dem Wissen, dass wir Wiedergeborenen sind. Und im ersten Johannesbrief, da geht es ja auch um richtig und um falsch. Und diese Erkennungsmerkmale, daran erkennen wir. Und das ist, glaube ich, im Kapitel 2 oder 3 geht es auch los über die Erkennungsmale von Menschen, die aus Gott geboren sind. Ja, daran kann man Sachen erkennen. Sachen, was ist richtig, was ist falsch, wenn ihr Lehren reinkommen. Ja, die Gewissheit ist wichtig, um für das Evangelium, für Jesus unterwegs zu sein. Ja, ich möchte nochmal auf diesen Helm zurück. Und was mir eigentlich, oder was sofort auffällt, ist, der hat unwahrscheinlich viele Löcher. Es ist zwar gut für den Kopf, aber bildlich gesehen, wenn unser geistlicher Helm Löcher hat oder wenn er wackelt, oder dann ist das halt schlecht für den Dienst. Und das kann halt daran liegen, dass Lügen vom Satan kommen oder von den Dämonen, dass wir quasi gelähmt sind oder dass wir ja Unsicherheit bekommen, Lügen in unserem Kopf. Es kann aber auch sein, dass wirklich was nicht ist, dass durch das Hören, durch das Lesen, durch Gebet, dass man merkt, irgendwas passt vielleicht doch nicht. Und dann würde ich das Jesus sagen und ein vertrautes Gespräch auf jeden Fall aussuchen. Eine andere Sache ist auch, wenn ich es auf Wirsbe beziehe, dann, wenn Gottes Gedanken unsere Gedanken nicht regieren, dann haben wir Lügen im Kopf. Und diese Lügen können total unterschiedlich aussehen. Jeder von uns ist anders. Der andere sagt vielleicht, mir geht's nicht gut oder ich bin nicht geliebt. Diese Lügen betreffen ja nicht nur uns. Diese Lügen betreffen ja auch den anderen, die vielleicht gar nichts von diesem geistlichen Kampf wissen. Man ist verunsichert. Leute haben Lügen im Kopf und wissen gar nicht, okay, stimmt das, sind vielleicht meine eigenen Gedanken, aber ob jeder daran denkt, dass die Menschen wirklich von, ja, Feind, sag ich mal, beschossen werden, glaube ich nicht. Das kann dazu führen, dass Leute deprimiert werden, dass sie depressiv sind. Wo ich in der Reha war, gibt es so eine Spirale von Depressivität, das geht immer weiter nach unten. Und wenn man in dieser Abwärtsspirale ist, dann ist es schwierig, wieder nach oben zu kommen. Und diese Gedanken, was auch immer, über ich bin wertlos, ich bin nicht geliebt, kann der Feind nutzen und Lügen in unseren Kopf setzen. Ja, die Frage an dich und an mich, vielleicht für heute Morgen, welche Lüge in deinem Kopf hast du vielleicht gerade heute Morgen? Oder woran glaubst du gerade? Denkst du, stimmt das oder stimmt es nicht jetzt gerade? Welche Lüge glaubst du vielleicht gerade, die gar nicht wahr ist? Ja, der Helm des Heils ist Gottes Wort. Und warum Gottes Wort? Ich denke, es ist für uns Menschen gut, dass wir was schwarz auf weiß brauchen, damit wir immer wieder darauf schauen können. Und nicht jeder kennt die Bibel auswendig. Ich weiß von einem Lehrer, Danatslehrer, da hat jemand die Bibel angefangen auswendig zu lernen, aber weil er wusste, er wird irgendwann blind. Und hat der Lehrer gesagt, er hat angefangen zu lernen, ich weiß nicht, also mein Respekt, wer das hinkriegt, das ist wahrscheinlich fast schon eine Lebensaufgabe. Nicht jeder hat das komplette Wort im Kopf und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir nachlesen können, dass wir nicht auf unsere Gefühle bauen. Unsere Gefühle schwanken immer. Und ja, die können Achterbahn fahren. Und je nachdem, jeder Typ ist anders. Wenn man ein emotionaler Typ ist, zum Beispiel ich bin das, dann kann das schon mal passieren, dass das so Achterbahn fährt. Ja, also wer mich kennt, der weiß, ja, Benjamin ist speziell. Genau. Ja, eine kleine Zusammenfassung und dann gebe ich direkt an Andreas weiter. Der Helm des Heils. Ich habe diesen Fahrradhelm mitgebracht. Der hat die Aufgabe, meinen Kopf zu schützen. Hat er bis jetzt auch gemacht. Ich bin auch noch nicht vom Fahrrad geflogen. Zum Glück. Der geistige Helm, das Wort Gottes, soll unsere Gedanken schützen. Der unsichtbare Feind möchte oder will unsere Gedanken angreifen und uns auf diese Weise schachmatt setzen. Wir brauchen für den unsichtbaren Krieg einmal Gewissheit über unser Heil. Und wenn ja Lügen unserer Gedanken kommen oder Zweifel sind, müssen wir uns ja an dem Wort messen. Das ist unser Maßstab. Damit wir ja die Lügen des Feindes erstmal erkennen und die zu erkennen, braucht es auch Hilfe, braucht es Gnade auch. Und die Lügen zu erkennen und die dann auszutauschen durch das Wort Gottes. Ja, damit bin ich fertig für meinen Teil und ich gebe jetzt weiter an Andreas. Wolltest du denn? Nein. Prost.
Habt ihr den jetzt vor Augen, den Soldaten? Der ist doch eigentlich schon fertig ausgerüstet. Der hat doch alles. Der ist doch von Kopf bis Fuß, von Helm bis Schuhe, über Brustpanzer mit Schild. Der hat doch alles. Der braucht doch gar nichts mehr. Jetzt steht da noch ein sechster Teil der Ausrüstung. Und dieser Teil ist irgendwie anders als die anderen fünf. Habt ihr gemerkt, wo der anders ist? Was den so anders macht? Dieses Schwert des Geistes. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist das einzige Ding, wo man sagen kann, da kann man auch mit angreifen. Das andere ist mehr oder weniger defensiv, passiv. Aber mit dem Schwert, da kannst du auch mal zumindest zurückstechen. Du musst ja nicht immer angreifen, aber du kannst zumindest zurückstechen. Es gibt unterschiedliche Erklärungen, es gibt solche Schwerter und solche Schwerter. Wahrscheinlich ist das hier mehr so ein Kurzschwert, wenn man sich die Römer so vorstellt, wie die damals ausgesehen haben. Also hatte Paulus wahrscheinlich nur so eine kurze Waffe, aber eine sehr stichfeste und sehr schnelle Waffe. Und diese Waffe wird hier genannt als das Schwert des Geistes. Und mit diesem Aspekt müssen wir uns schon überlegen, wie wird dieses Schwert denn bezeichnet? Es gibt noch eine wunderschöne Stelle in Hebräer 4, Vers 12. Wer sie noch nicht kennt, wo Benjamin gerade über auswendig lernen gesprochen hat. Eigentlich dachte ich könnte sie, aber das traue ich mich jetzt doch nicht. Ich lese es lieber vor. Das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, also jedes menschlich zweischneidige Schwert, und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Immer dran denken, es ist das Schwert des Geistes. Wenn du denkst, es ist mein Schwert, es ist mein Intellekt, es ist meine Erfahrung, dann landest du irgendwie da, wo Petrus gelandet ist. Petrus hatte auch mal ein Schwert, mit dem war er auch gut zugestochen oder geschlagen. Und dann war auf einmal das Ohr ab. Sehr effektiv, aber nicht besonders geistlich. Das musste Jesus nachher wieder heilen, diesen menschlichen Akt der Kriegsführung. Aber unser Schwert, das Schwert des Geistes, ist das Schwert, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und dieses Schwert des Geistes ist Gottes Wort. Das Schwert des Geistes, damit, wo wir kämpfen, womit wir vielleicht auch mal jemanden dann halt stechen, pieksen, verletzen, ist Gottes Wort. Und das heißt nicht, wir machen ihn fertig, sondern das heißt, Gott redet durch sein Wort durch uns. Er gebraucht uns als Mittler für seine Botschaft, für seine Wahrheit. Und dazu müssen wir diese Wahrheit kennen. Und dazu müssen wir sie dann auch benutzen. Gerüstet dazu steht, ist schön und gut. Und das schützt uns. Aber wir kommen nicht voran im Krieg. Wir stehen da und können vielleicht bestehen, aber so richtig was ausrüsten und dem Angreifer schwer machen, ihn vielleicht auch zu verletzen, zu töten, niederzustrecken, kampfunfähig zu machen, das tut das Schwert des Geistes Die Wahrheit Gottes, sein Wort. Habt ihr schon mal erlebt, dass ihr mit Leuten gesprochen habt und dann gab es deine Meinung, meine Meinung, Konfrontation, Auseinandersetzung und dann sagst du auf einmal etwas, wo der andere nichts drauf sagen kann, weil er keine Argumente mehr hat. Weil er auf einmal merkt oder nicht merkt oder weiß oder irgendwie spürt, ich bin falsch. In der Politik merkt man das heute nicht mehr so, weil einfach nur noch geredet wird und der eine dem anderen gar nicht mehr zuhört. Aber stell dir vor, du redest mit jemandem, der will wirklich wissen, worum es geht und du setzt dich zusammen und du sprichst über eine Sache und du willst zu einem Ergebnis kommen. Und der andere merkt auf einmal, ich bin daneben. Ich bin falsch. Und du kannst nur erkennen, dass du falsch bist, wenn du merkst, es gibt ein richtig, es gibt ein wahr. Und das kann mitunter sehr verletzend sein. Aber das ist teilweise wirklich gut. Wenn du diese Wahrheit richtig benutzt und wenn du dich auch durch diese Wahrheit richtig, verletzen ist jetzt falsch, aber von etwas trennen lässt, wie das Wort Gottes nach Hebräer, dich von etwas trennen lässt, was vollkommener Blödsinn ist, was dich vollkommen belastet, was falsch ist, was vielleicht im Bild gesprochen wie ein Krebsgeschwür ist, was immer mehr Schlechtes in dir wuchern lässt. Und es gibt eine Waffe, es gibt ein Mittel, um Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Weil das Schwert Gottes, das Wort Gottes, die Wahrheit, die gibt es ja. Wir leben in einer Zeit, wo wir denken, es ist alles relativ. So oder so ist auch egal. Vielleicht ist es gleichgültig für diese Welt, aber es ist nicht egal, weil es gibt eine Wahrheit. Und Leute suchen die Wahrheit. Aber ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit glaubt kaum noch jemand, wir natürlich schon, ich meine jetzt nicht wir, die wir hier sitzen, sondern wir Christen natürlich schon, aber von den Menschen draußen in der Welt, die so hören, wie so Diskussionen ablaufen, die denken doch, ach ja, da gibt es einen Fachmann für, da hat einer eine Meinung, der hat irgendwas studiert. Und lass ihm doch seine Meinung. Jeder darf doch heutzutage in dieser Gesellschaft nach jeder seiner Fasson glücklich werden. Und Gott sagt, es gibt eine Wahrheit, und es gibt dieses Schwert des Geistes, Gottes Wort. Es gibt etwas, das hat Gott niedergeschrieben. Und das ändert sich nicht. Das ändert sich nicht. Guck dir mal eine Zeitung von vor einer Woche an oder von einem Jahr an. Merkst du? Die Dinge ändern sich, die Meinungen ändern sich, die Wahrheiten ändern sich. Aber die Wahrheit, Singular, ändert sich niemals. Und mit dieser Wahrheit kannst du etwas bewirken. Kannst du vielleicht auch verletzen, aber kannst du auch im seelsorgerlichen Gut das Richtige vom Falschen trennen. Und wenn das Falsche dich belastet, wenn das Falsche dich niederdrückt, wenn das Falsche dich krank macht, dann ist es gut, wenn du das Falsche lässt. Jetzt haben wir dieses Schwert. Und was machen wir damit? Schlechte Methode. Das wäre dieses menschliche wie Petrus, ich geb's euch, ich hau euch damit die Rübe kaputt. Aber es ist auch schlecht, das Schwert einfach in den Schrank zu stellen. Wie viele Bibeln hast du zu Hause? Nicht so viel wie ich. Aber was machen sie im Schrank? Wir machen jetzt hier keinen Wettbewerb, wer die meisten Bibeln hat, aber was machen sie im Schrank? Was soll deine Bibel im Schrank? Da richtet sie nichts aus. Da steht sie gut. Gutes Cover. Karin hat sich damals mal ein Brockhaus gekauft. Und es gab einen Fragebogen im Brockhaus. Warum haben Sie sich diesen Brockhaus gekauft? Weiß einer die letzte Frage? Ich weiß nicht, ob einer von euch das hat. Ich würde heute keinen mehr kaufen, weil mir das so viel Platz für andere Bücher wegnimmt. Aber die letzte Frage war, oder die letzte Möglichkeit, die man ankreuzen konnte, sieht gut aus im Schrank. Ist kein Witz, weil bei Ärzten und solchen Leuten danach, Rechtsanwälten, die brauchen ja was, was dekorativ im Schrank ist. Wenn deine Bibel nur gut im Schrank ist und wenn du sagst, ich habe auch eine, ich habe eine, ich weiß gerade nicht, wo sie ist und du liest nicht da drin. Ja, du, dieses Schwert ist stumpf und dieses Schwert bringt nichts. Obwohl es die Wahrheit enthält, ist es dann nutzlos. Aber auf der anderen Seite, bedenkt, hier steht, das Wort Gottes ist das Schwert. Das Wort Gottes ist das Schwert. Und jetzt denken wir natürlich, naja, Ich habe heute übrigens ein Buch gelesen, heute Morgen. Das möchte ich euch gar nicht sagen, was ich gelesen habe. Das war kein geistliches Buch. Man darf auch säkulare Literatur lesen. Aber viele lesen ihre Bibel nicht. Die lesen lieber ein Andachtsbuch. Die lesen lieber die Losungen. Die lesen lieber Kommentar XY. Die ziehen sich lieber eine Predigt rein. Ist ja nicht schlecht. Aber die Verheißung liegt nicht auf Prediger XY, liegt nicht auf Buchgesellschaft YZ oder auf diesem Gedanken oder sonst irgendwas. Die Verheißung, das Schwert Gottes ist das. Das andere ist schön und gut und kitzelt vielleicht auch ein bisschen, aber wirklich als Waffenrüstung, als Ausrüstung für den Kampf, wir sind im Krieg, die Ausrüstung ist das. Das ist nicht das Andachtsbuch und ich liebe viele gute christliche Literatur. Aber ich muss mir vergewissern, ich muss mir vergegenwärtigen, ich muss sicher sein, wenn ich in diesem geistlichen Kampf bestehen will, dann kann ich nicht mit Spurgeon, Tozer oder sonst irgendwie argumentieren, mit Gott argumentieren, muss ich mit Jesus Christus, dann muss ich mit ihm, mit seiner Wahrheit kämpfen. Fällt uns vielleicht manchmal schwer in unserer aufgeklärten Zeit, wenn du Gymnasium hast, wenn die Schüler heute lernen, wie man Reden hält und wie man Referate hält, dann kann man gut reden, ist man rhetorisch super ausgebildet. Aber die Verheißung liegt nicht auf Rhetorik, die liegt nicht auf Philosophie, sondern sie liegt auf Gottes Wahrheit. Das ist uns in unserer verkopften Gesellschaft teilweise nicht so klar, weil wir wollen Leute überzeugen. Aber im Endeffekt ist das das Mittel, was Gott gebrauchen möchte, um Menschen zu überzeugen. Und jetzt gibt es natürlich Menschen, wir haben heute Morgen noch jemanden in der Stadt getroffen, der hat ein bisschen erzählt von dieser Glaubensrichtung und jener Glaubensrichtung und wie die alle so drauf sind und so weiter. Und es gibt ja auch viele Glaubensrichtungen, wie man so glauben kann, wie man so denkt und das Ganze praktiziert. Und da kann man dafür und dagegen sein, aber wir halten uns doch oft sehr daran auf, diese Denomination, diese Gemeinde, diese Kirche in irgendeine Schublade zu packen und dann wissen wir Bescheid. Ist vielleicht auch gut, dass wir wissen, wie die einen so ticken und die anderen so Jesus verstehen, Glauben verstehen, Bibel verstehen. Aber die Frage ist, was bewirken diese? Die berufen sich ja auch zum Großteil auf dieses Wort. Hat das Wort bei denen weniger Kraft, mehr Kraft als bei uns? Worum geht es da nachher? Geht es ihnen wirklich hierum? Oder geht es ihnen darum, ihren Willen in dieses Wort hineinzulegen? Das musst du dir mal reinziehen. Es gibt Leute, die berufen sich auf dieses Wort, aber im Endeffekt wollen sie ihre Meinung hierdurch bestätigen. Kennt ihr solche Menschen? Die haben eine Meinung und dann fangen sie an und suchen. Und weißt du was? Sie werden sie bestätigt finden. Du kannst in dieses Buch alles hineinlesen, was du möchtest. Du brauchst nur richtig suchen. Gib den passenden Begriff hier rein, geh mit dieser Einstellung an dieses Wort und du wirst das finden, was du hören möchtest. Und so geht man nicht mit der Bibel um. So geht man nicht mit dem Wort Gottes um, sondern man lässt Gott reden. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Ich mache euch das mal an einem alten Begriff, versuche ich das mal klarzumachen, den mit früher, vor 20 Jahren, so gerne geprägt hat. Und es gab damals diesen Begriff, den gibt es heute noch, aber das ist heute nicht mehr aktuell, der Bibelkritik. Könnt ihr damit noch was anfangen? Wisst ihr, worum es geht? Da hat man die Bibel genommen, hat geguckt, hat gesagt, kann nicht sein, Adam und Eva geht nicht, Arche Noah geht schon mal gar nicht, diese Wunder gehen überhaupt nicht und ist mit seinem menschlichen Verstand, mit seiner Erfahrung oder was auf jeden Fall mit dieser Gehirnmasse danach an die Bibel rangegangen und hat angefangen, die Bibel zu kritisieren. Weil er weiß ja Bescheid, was er sagen will. Er ist also der Maßstab. Der Kopf, das Gehirn ist der Maßstab und man kritisiert die Bibel, weil es kann nicht sein, was ich sein darf. Wunder sind unmöglich. Ist ja so, gehen ja nicht. Also kann das auch nicht stimmen, was hier drin steht. Also muss man diese Wunder, nur mal ein Beispiel zu nehmen, bildlich, allegorisch sehen. Die Wissenschaft hat gesagt, also kann man diese Sachen hier nicht wörtlich, ist halt einfach nur ein Gleichnis. Diese Form von Bibelkritik geht gar nicht, weil dann hast du es nicht mehr mit Gottes Wort zu tun, sondern dann hast du es mit einem Menschen zu tun, der irgendeine Meinung hat und seine Meinung in dieses Wort hineininterpretiert. Und jetzt erkläre ich euch, was ich euch sagen möchte. Ich möchte, dass ihr Bibelkritik betreibt. Dass ihr wirkliche, echte Bibelkritik betreibt. Das ganze Wort euch kritisieren lässt. Lasst euch doch mal kritisieren. Lasst doch mal Gott sagen, was er von euch denkt. Es tut weh. Das ist nicht schön, aber das heilt. Macht doch mal Bibelkritik so. Gott darf mich kritisieren. Gott darf mich hinterfragen. Gott darf seine Meinung zu meinem Leben sagen. Ist nicht schön, ne? Möchtest du nicht. Du möchtest doch gerne lieb gehabt. Du möchtest doch gerne gestreichelt, gelobt oder sonst irgendwas werden. Aber lass doch mal Gott dich kritisieren. Und weißt du, wer das macht? Durch seinen Geist und dieses Wort. Durch das scharfe Schwert. Musst du auch keinem erzählen. Kannst du ja ganz alleine bei dir im Zimmer machen. Aber so alleine bist du da nicht mehr. Weil der Heilige Geist möchte reden. Und wenn er zu dir redet, wenn er durch sein Wort zu dir redet, dann wird das hier auf einmal unwichtig. Weil dann lässt du dich bewusst hinterfragen, korrigieren, verändern, im richtigen Sinne gebrauchen. Im Krieg. Du stehst da mit deiner Waffenrüstung und willst angreifen und willst kämpfen und willst siegen. Und das geht nur, wenn du nicht irgendwie von der anderen Seite mit Argumenten platt gemacht wirst. Und dann denkst du natürlich, der andere kann viel besser reden, der andere hat viel mehr Erfahrung, ich kenne mich hier drin nicht aus. Aber hier redet Gott. Und auf der anderen Seite, wenn einer dir mit Logik oder sonst irgendwas kommt, dann redet nur ein Mensch. Und dann sagst du, oh, mit Evolution fange ich gar nicht erst an. Wenn mir einer mit Schöpfung und so weiter, ich habe sowieso keine Argumente, ich weiß da nichts drüber. Stimmt, weißt du nicht. Aber du hast jemanden, der war dabei. Du hast jemanden, der hat dafür gesorgt, dass das alles niedergeschrieben wird. Und du hast den Heiligen Geist und dieser Heilige Geist will dich hineinführen in alle Wahrheit. Ich habe nicht gesagt, dass du jede Diskussion gewinnen wirst. Ich habe nicht gesagt, dass du auf alles eine Antwort hast. Aber ich habe gesagt, dass du die Wahrheit hast. Und die musst du kennen. Und wenn du Gott kennenlernen willst, dann hast du hier von ihm einen Brief, wo er sich dir offenbart und durch den Heiligen Geist mit dir ins Gespräch kommen will. Und er sagt dir, diese Waffe brauchst du. Ich sage nichts gegen Andachtsbücher, aber ich sage, die Waffe, das Schwert, das ist das. Und das musst du kennen. Und wenn sich Gott dadurch offenbaren will und du Gott kennenlernen willst, dann findest du ihn nicht in der Natur. Ich habe nichts gegen Waldspaziergänge. Dann findest du ihn nicht in der Stille, in der Meditation. Das ist ja nur ein anderes Wort dafür. Habe ich auch nichts dagegen. Aber es ist nicht das Mittel, was er gebrauchen möchte, wo er sich verbürgt hat, zu dir zu reden. Und das muss ich wissen. Und das will ich doch eigentlich auch. Ich will doch nicht nur in den Himmel, um nicht in die Hölle zu kommen, sondern ich will doch in den Himmel, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ich will doch jetzt schon mit Gott Gemeinschaft haben. Und dann will ich mit Gott Gemeinschaft haben und nicht mit der Vorstellung von Predia XY oder von meiner Vorstellung von Gott, sondern will ich mit dem wahren Gott Gemeinschaft haben, wie er wirklich ist. Und dann muss ich mich von dieser Bibelkritik, also von Gottes Kritik durch die Bibel hinterfragen und verändern lassen. Und dann nimm das Schwert des Geistes und richte es vielleicht, bevor du es gegenüber deinen Nachbarn oder deinen Freund oder deinen richtest, erstmal gegen dich selber. Nimm dieses Wort und greif nicht an, sondern richte es gegen dich selber und sagt: Was hat denn Gott gegen mich? Wie möchte Gott denn zu mir sprechen? Was möchte Gott denn in mir verändern? Wie möchte Gott mich denn als guten, richtigen Soldaten ausrüsten, verändern, gebrauchen, führen, formen, einsetzen? Wie ist dieser Gott wirklich? Und dieses zweischneidige Schwert, was alles andere übertrifft, was jede logisch, menschliche, philosophisch, gedanklich, psychologisch, nimm irgendeine Richtung danach, was redet, was wahr ist, was Bestand hat, was gültig ist. Und jetzt hast du so viele Adjektive und da gibt es noch mehr, als mir jetzt gerade so einfallen. Und das sagt er, das brauchst du. Und das hast du. Musst du dir nicht kaufen, Kannst du dir kaufen. Musst du aber nicht. Hat jeder zur Hülle und Fülle. Und es ist so gut, dass wir das haben in einer Zeit, wo scheinbar entweder alles gleichgültig ist oder nichts mehr gilt. Das gilt immer, weil er immer gilt und immer da ist. Und stell ihn dir vor, diesen Soldaten, voll ausgerüstet, zum Kampf bereit, aber nicht wie Petrus, den anderen zu töten, verletzen, eigenmächtig zu erschlagen, sondern bereit zu sein, dieses Wort auch im guten Sinne zu gebrauchen, weil es ein geistlicher Kampf ist, wie Jesus in der Wüste war. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und nochmal, bevor du andere damit verletzt, auch im guten Sinne, benutze es erstmal als Korrektur, als Maßnahme, um selber von gewissen Dingen frei zu werden, um Gott in deinem Leben gewisse Dinge rauszunehmen, dir zu offenbaren, damit du als guter, geistlicher, wahrhaftiger Krieger auch wirklich bestehen kannst. Ich bete noch mit uns und dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Stehen wir auf miteinander. Herr Jesus, wir danken dir für eine Ausrüstung, die du zur Verfügung stellst, die du gibst, die du uns zeigst, wie wir sie anwenden können und mit der wir wirklich bestehen können. Danke, Herr, dafür, dass das da ist, dass es wirklich jetzt schon da ist und wir nicht irgendwo danach suchen müssen, sondern du es uns sagst, gibst und uns auch lehrst und bewahrst im Gebrauchen. Ja, Herr, wir wollen dir vertrauen, dass es auch heute noch nützlich und gut und gerade die Methode ist, die wirklich hilft und nützlich ist. Kein menschlicher Plan, sondern eine geistliche Methode, eine geistliche Voraussetzung für einen wirklichen Sieg, auch in dieser Zeit und in dieser Welt. Sende uns und gebrauche uns in unserem Umfeld und auch in dieser Zeit hier noch. Amen. Und der Nachtrag steht einfach die nächsten Verse. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, Paulus, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Du hast die Waffenrüstung und jetzt hast du sozusagen die Luft zum Atmen. Und wenn die Luft vergiftet ist, oder keinen Sauerstoff mehr hat, oder du in einer, weiß ich nicht was, Situation bist, wo du am Ersticken bist, hast du hier das Umfeld, was du brauchst, um Luft zu holen, um Sauerstoff zu tanken, um Kraft zu kriegen, um zu bestehen. In allem Gebet und Flehen, zu jeder Zeit im Geist, für alle und für mich. Die beste Ausrüstung nützt nichts, wenn wir nicht füreinander beten. Und natürlich nicht nur für uns, sondern auch für die ganzen Umstände, Situationen können wir gleich auch gerne noch machen. Ich weiß nicht, ob wir ein Lied noch zusammen singen oder direkt gleich beten wollen. Aber ohne das ist alles nichts.